Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir haben eine weitere Episode rund um das Thema Dungeon World. Und wir wollen uns heute mit Monstern beschäftigen. Und zwar sind auch bei Dungeon World natürlich wieder zahllose Monster dabei, denn große Helden brauchen gute Gegenspieler. Und da sind natürlich abartige Kreaturen die besten Gegenspieler, würde ich sagen.
Genau, da sind jede Menge alte Bekannte dabei. Orks, Goblins und so weiter, aber auch manche noch nicht ganz so bekannte und teilweise auch ganz neue Monster. Und das Schöne an den Monstern in Dungeon World ist, dass sie sehr, sehr kleine Statblocks haben.
Das stimmt, das hat mich sogar ein bisschen verwundert. Und nachträglich habe ich dann festgestellt, dass die Statblocks, ja, die sind, sagen wir mal, die sind noch ein bisschen verteilt. Unten hat das Monster dann noch so ein paar Spielzüge. Die gehören ja eigentlich auch noch zu den Statblocks dazu. Aber das, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen.
Das ist richtig. Aber grundlegend sind die Monster, wie ja alles bei Dungeon World, was einen Regelbezug hat, immer ein Teil der Erzählung. Und ihre Gefahr geht auch immer aus dieser Erzählung heraus. Also der Flufftext des Monsters ist mindestens genauso wichtig wie der Statblock, um zu verstehen, wie es funktioniert und was es tut.
Die sind sogar ziemlich gut. Also ich habe ja einen Teil des Monsterkapitels mit übersetzt. Den anderen Teil hat der Adrian übersetzt. Und du hattest, glaube ich, auch noch ein paar gemacht.
Ja,
ein paar. Und ich muss auch sagen, die Flufftexte waren sehr unterhaltsam. Genauso unterhaltsam wie die magischen Gegenstände. Also das ist schon nicht schlecht.
Zum Teil sind die Flufftexte aus der Spielwelt herausgeschrieben. Also als ob irgendjemand erzählen würde, was er über das Monster weiß. Oder jemand berichtet, wie er es gesehen hat. Solche Sachen.
Ja, das kenne ich vor allen Dingen aus einem der besten Monsternbücher. Das Warhammer Second Edition Monsternbuch ist ja nach wie vor unübertroffen. Wo dann verschiedene Kreaturen dann einmal vorgestellt werden von dem einfachen Volk, von den Gelehrten und dann vom Monster selbst. Und so hier ist, so ähnlich ist das hier auch. Also manchmal hat man ganz normale, klassische Hintergrundbeschreibungen der Monster, sozusagen Spieltext. Aber manchmal eben sprechen die Monster selber oder Leute über diese Monster. Das ist eigentlich ganz cool gemacht.
Okay, dann wollen wir ohne weiteres Federlesen mal uns direkt ein Monster rausgreifen und kurz anschauen, wie es so beschrieben ist.
Gute Idee, denn wir gehen dann einfach einmal den Statblock so durch und gucken dann nach, was das Monster so kann. Vielleicht sollte man vorher noch sagen, dass die Monster bei Dungeon World nicht alphabetisch geordnet sind, sondern in Habitate unterteilt wurden. Vielleicht gehen wir ganz kurz einmal darauf ein, was diese Habitate sind.
Ah, richtig. Es ist ja so, dass man, wenn man das Monsterhandbuch schnell herausgreift, schon meistens ungefähr weiß, in was für einer Gegend oder Situation die Abenteurer sich befinden. Sind sie gerade in einer von Untoten verseuchten Ruine unterwegs? Sind sie gerade in den Sümpfen oder wo auch immer? Und wenn ich ein Monster brauche, dann suche ich ja nicht alphabetisch, was heute ist das A-Monster dran, morgen kommt das B-Monster, sondern ich will ein Monster, wo ich sagen will, aha, in irgendeiner alten, verlassenen Ruine würde das Monster gut reinpassen. Deswegen sind die nach Habitaten sortiert. Wir können hier kurz durchgehen, die Habitate, damit man einen Begriff davon bekommt, was es ist. Wir haben die Höhlenbewohner, da sind Goblins, der Otif ist zum Beispiel drin, alles, was in den Tunneln und Höhlen eben haust. Es gibt die Sumpfbewohner, da haben wir den Troll oder auch die Hydra, die wir vielleicht uns gleich näher anschauen.
Oh ja, gerne.
Ist ein klassisches Monster, was für viele Einsteiger sehr interessant ist, deswegen Hydra ist gut. Die Legionen der Untoten. Das ist ziemlich klar. Das sind Skelette, Zombies, der Leichnam und solche Sachen. Die dunklen Wälder mit den Wolfsmenschen, den Elfen, den Dryaden. Dann haben wir die gefräßigen Horden. Das sind alle organisierten Monster, die eigene Stämme oder Clans, wie auch immer, bilden. Das sind die Orks, die Gnolle und so weiter. Wir haben verdrehte Experimente. Das sind Konstrukte im weiteren Sinne, irgendwie aus Wissenschaft entstandene Sachen, Golems, Mutationen.
Oder auch der klassische Unfall. Der Eulenbär.
Der Eulenbär ist kein Unfall, es ist ein ganz tolles Tier. In meinem Herz ist immer Platz für einen Eulenbär.
Selbstverständlich, ja. Ist immer ein Nest für den Eulenbär.
In der Tiefe heißt das nächste Habitat. Das sind dann sozusagen die Unterreiche oder
Ruinen, die dann irgendwie da sind.
Genau, die alten Steinriesen leben da. Der Endzeitdrache im Herzen der Welt. Die Dunkelelfen.
Dunkelelfen vor allen Dingen, ne? Das klassische Underdark.
Ja, genau, das, ja. Ja. Und dann haben wir noch zwei, die Mächte der Ebenen, also die Externare, die Engel und Dämonen der Welt. Und am Schluss die gefährlichsten Monster von allen, die Bewohner des Reiches.
Die
also
Menschen.
Die einfachen, ganz normalen Menschen. Und da werden sich auch die Abenteurer vielleicht drin wiederfinden, je nachdem.
Okay, dann gehen wir doch einfach mal ein Monster durch. Und du sagtest, die Hydra wäre nicht schlecht, dann gucken wir uns doch einfach mal die Hydra an.
Ja, ich habe gesehen, in deinem Standard-Einsteiger-Vorschlag steht drin, man soll am Anfang gegen die Hydra kämpfen, weil es bringt den Leuten bei, wie sie interessant mit Herausforderungen umgehen. Und die Körperteile der Hydra sind alle interessant und ist eine schöne Herausforderung, wie man es am Anfang macht. Deswegen fangen wir da auch an.
Also, klassischerweise startet ein Monster natürlich mit seinem Namen. Das heißt also, wir haben die Hydra. Gut.
Genau.
Als nächstes kommt dann die Organisation und die Größe des Monsters. Wie sieht das denn bei der Hydra aus?
Genau, die Hydra ist ein Einzelgänger. Das heißt, die Hydra lebt und kämpft alleine. Andere Monster können in Gruppen auftreten, etwa in gleichen Zahl, wie es auch Charaktere in der Abenteurergruppe gibt, oder in Horden, also sehr, sehr viele. Außerdem ist die Hydra groß. Das heißt, sie ist viel größer als ein Mensch, ungefähr so groß wie eine Kutsche. Sie könnte auch noch riesig sein, dann wäre sie wirklich ganz größer als ein Haus oder eben klein wie ein Halbling oder winzig noch viel kleiner. Aber sie ist ein Einzelgänger und sie ist groß. Weitere Eigenschaften stehen da nicht. Sie könnte noch zum Beispiel, wenn ich eine Hydra haben möchte, die besondere Schätze bewacht zum Beispiel, könnte ich ihr noch die Eigenschaft Sammler geben. Dann gäbe es hinterher mehr Schätze zu erbeuten. Oder eine verzauberte Hydra könnte magisch sein und so weiter. Es gibt auch verschiedene Eigenschaften, die ein Monster haben kann. Aber das sind die der Hydra, genau.
Nächster Punkt wäre dann der Angriff der Kreatur und der Schaden.
Natürlich gibt es keinen Angriffsmodifikator, keinen Angriffswert. Denn der Spielleiter würfelt ja nicht für die Monster, sondern das Monster ist die Reaktion, die Angriffe des Monsters sind bereits in den Spielzügen der Spieler mit eingebaut. Das heißt, wir sehen nur den Angriff, der sich Biss nennt. Der Biss macht 1W10 plus 3 Schaden.
Das ist schon ganz ordentlich, wenn man das mal so vergleicht. Froschmenschen haben zum Beispiel nur 1W6 Schaden. Oder auch, ja, sagen wir mal, die winzigen kleinen Feuerale, die ziemlich brennend sind in der Berührung, die machen zum Beispiel nur W6 minus 2 Schaden. Also die Hydra ist schon ziemlich ein ordentlicher Gegner.
Kann theoretisch mit einem Biss oder zwei in einen Helden wegsnacken, ja.
Ja, das stimmt. Und das Problem ist auch noch, denn das schließt sich direkt an den Angriff, ist die Reichweite davon. Denn die Hydra, die ist nämlich nicht nur auf kurzer Reichweite aktiv, sondern auch noch auf langer, weil die eben ziemlich lange Hälse hat und dann auch noch weit entfernte Leute angreifen kann.
Genau, dabei ist interessant, dass diese Reichweiteneigenschaften die gleichen sind, die wir auch bei den Waffen finden. Das heißt, wenn ich sehe, die Hydra hat kurz und lang als Reichweite, dann weiß ich, aha, mein Schwert hat Reichweite kurz, mein Speer hat Reichweite lang. Auf diesen Entfernungen können wir uns also bekämpfen, sind wir gegenseitig in Bedrohung, je nachdem. Dolche wären zum Beispiel kürzer. Also mit einer Hydra auf ihrem Nacken mit einem Dolch zugange, könnte sie mich schwerlich nur noch angreifen. Genauso, wenn ich sie im Fernkampf bekämpfe. Also zwei Möglichkeiten eröffnen sich da schon, vielleicht ganz dicht dran oder lieber ein bisschen weiter weg. Was kommt als nächstes?
Als nächstes widmen wir uns dem wichtigen Aspekt, nämlich wie viele Trefferpunkte hat das Wesen und welche Rüstung hat es?
Trefferpunkte hat sie einen sehr, sehr hohen Wert. Hydra ist sehr gefährlich. Sie hat 16 Treffer.
Das klingt jetzt aber nicht sehr hoch, Stefan.
Der Gewohnheit mäßig nicht, aber im Vergleich ein Drache, also das Gefährlichste, was Dungeon World zu bieten hat, hat ebenfalls nur 16 Trefferpunkte.
Ja, das stimmt. Trefferpunkte
sind, außer wir gehen jetzt wirklich in Richtung Karaske und einzigartige Monster, Trefferpunkte sind sehr gering. Das hat den Hintergrund, und darüber reden wir vielleicht ein andermal nochmal, wenn wir über den 16 Trefferpunkte Drachen sprechen.
Ja, gerne.
Dass die Kämpfe nicht ein Herunterschlagen von vielen Trefferpunkten sein sollen, sondern dass die Trefferpunkte abziehen, sehr selten gemacht werden sollen bei besonders gefährlichen Monstern. Rüstung 2 ist ein ordentlicher Wert, harte Schuppen, ist doch nichts Undurchdringliches, nichts Magisches, einfach ein schwerer geschuppter Leib. Rüstung wird vom Schaden abgezogen. Also angenommen, ich errichte 4 Schadenspunkte an, Rüstung 2, nur 2 Schadenspunkte auf die 16.
Alles klar. So, jetzt kommen wir zum Eingemachten, zu den, ja, mehr oder weniger Spezialeffekten des Monsters. Welche Besonderheiten hat das Ding denn?
Genau, Monster können Besonderheiten haben. Hier steht Besonderheit 1, viele Köpfe. Das ist bei der Hydra erstmal ziemlich klar.
Und das stimmt.
Besonderheit 2 ist, stirbt nur durch Treffer ins Herz.
Was das Ganze doch ein bisschen komplizierter macht.
Genau, ich weiß also, ich kann viele Köpfe abschlagen, aber das hilft mir nicht, solange ich ihr Herz nicht durchbohre. Diese Besonderheiten haben erst einmal, wie gesagt, keine Extra-Regeln, sondern sie sagen mir als Spielleiter, wie ich dieses Monster zu spielen habe. Also kämpft jemand gegen die Hydra, ist der eigentlich nie in Sicherheit, weil immer noch ein anderer Kopf kommen könnte. Also die Gruppe muss also ständig auf ihre Flanken aufpassen, muss sich gegenseitig decken, um gegen die vielen Köpfe der Hydra zu bestehen und irgendwie den Weg finden, die Treffer ins Herz zu töten.
Genau, denn du kannst zwar die Köpfe der Hydra abschlagen, aber das bringt dir alles nichts, Denn dazu kommen wir dann später nochmal, denn die Hydra hat nämlich noch Spielzüge und da kann sie nämlich Körperteile nachwachsen lassen.
Aber im Grunde kommt es jetzt schon, denn das war sozusagen der Grund-Stat-Block. Jetzt kommt einfach die Beschreibung, was Monster ausmacht. Wir erfahren darin, dass es sich, dass sie einem flügellosen Drachen ähnelt, dass sie 9 Köpfe hat, dass sie sich geschmeidig bewegt, einen muskulösen Körper hat, Schuppen hat. Und hier steht auch, dass bei jedem, wenn man einen Kopf abschlägt, 2 neue nachwachsen. Und dass sie eben nur getötet werden kann, wenn ihr Herz durchbohrt wird. Und sonst kann sie nicht mal von der Zeit getötet werden. Das klingt stimmungsvoll, ist aber eben, wie alles, was etabliert wird bei Dungeon World, Fakt.
Heißt also, im Grunde genommen ist auch der Flufftext da drin ein Teil des Regelwerks.
Ja, richtig. Es sei denn, ich entscheide mich als Spieler dazu, das zu ändern.
Klar, ich kann natürlich meine Hydra machen. Ne? Meine Hydra, da wachsen dann zum Beispiel keine Köpfe nach, sondern die bekommt mehr Beine oder sowas. Mhm. Könnte man jetzt zum Beispiel machen. Ist ziemlich merkwürdig, aber könnte man machen.
Theoretisch, ja. aber im Grunde ist alles, was wir über sie wissen und wie wir es dargestellt werden, ist etwas, auf das wir reagieren müssen im Spiel. An die Beschreibung schließt sich der Instinkt an. Jedes Monster hat einen bestimmten Instinkt, der beschreibt, was ihre Agenda ist, was sie vorhat, was sie tut und wenn man sie in Ruhe lässt, was sie dann zu erreichen versucht.
Wir können einfach mal ein paar Beispiele geben. Bei der Hydra ist es jetzt wachsen zum Beispiel als Instinkt. Das ist ein sehr tierischer Instinkt. Bei den schon vorher erwähnten Froschmenschen, weil die liegen einfach eine Seite vorher in dem Monsterbuch, ist es zum Beispiel Krieg führen. Also schon was ganz anderes, ein ganz anderes Ziel oder ein ganz anderer Antrieb, den die Kreaturen haben. Eine Kreatur später kommt das Irrlicht und das Irrlicht hat natürlich als Instinkt in die Irre führen.
Genau. Das Skelett hat übrigens den Anschein von Leben erwecken. Also wenn ich als Spielleiter nicht genau weiß, was mache ich gerade mit dem Skelett jetzt, gucke ich auf seinen Instinkt. Und wenn ich nicht weiter weiß, schaue ich auf seinen Instinkt und gucke, dass ich ihn erfülle. Und dann das Skelett wird dann, den Anschein von Leben erwecken. Dann macht es vielleicht das, was es im Leben getan hat. Versucht sich an der leeren Topf was zu essen zu kochen oder geht seiner Feldarbeit nach oder so, obwohl es schon tot ist. Das sind aber so Sachen für mich, wie ich das Monster lebendig darstelle.
Heißt also jetzt konkret bei der Hydra, das wichtig für sie ist, es zu wachsen. Das bedeutet, wenn sie vielleicht gerade unbeobachtet ist, dann wird sie irgendwie was fressen, um noch größer und stärker zu werden.
Zum Beispiel. Oder wir könnten eine Szene erleben, in der die Hydra ihre Schuppen abstreift, weil sie zu groß gewachsen ist und neues Schuppenkleid braucht. Vielleicht ist sie dann verwundbar. Also sind alles so Kleinigkeiten, die man sich ausdenken kann, ja.
Ja, abgeschlossen wird dann der ganze Statblock mit Spielzügen. Da gibt's, je nach Kreatur gibt's da unterschiedlich viele. Die Hydra hat jetzt 2 Spielzüge, die sie auslösen kann. Nämlich einmal attackiere viele Gegner gleichzeitig und den schon erwähnten lass einen Körperteil nachwachsen, in Klammern besonders einen Kopf.
Genau, die Spielzüge des Monsters sind spezielle Spielzüge und die erweitern die Standardliste an Spielerspielzügen, die es normalerweise gibt und die normalen Spielerspielzüge auch. Kann der Spieler sie einsetzen, wenn die Spieler einen Wurf verhauen oder ihm irgendwie eine besonders gute Chance geben, weil sie auf irgendetwas, womit er sie bedroht hat, nicht reagieren, weil sie zu langsam sind, weil sie was anderes tun. Dann kann etwas davon passieren.
Was hat denn beispielsweise das Skelett noch für Spielzüge?
Das Skelett hat 3 Spielzüge. Tatsächlich ist der erste Führe fort, was du im Leben getan hast, also das, was wir im Instinkt schon gedacht haben. Und der zweite ist, lösche die Wärme des Lebens aus, wie das sie nur machen, ob sie es das Herdfeuer löschen oder wie man töten ist. Und setze dich aus verschiedenen Knochen wieder zusammen. Wenn sie also erschlagen wird und ich als Spielleiter habe die Chance, einen Spielzug zu machen, kann ich auch sagen, ja, die setzen sich jetzt wieder zusammen, wenn ihr zuschaut.
So sind im Grunde alle Monster aufgebaut. Also da gibt's nicht viele Variationen. Klar, natürlich sind die Spielzüge immer anders und die Beschreibung und so weiter. Aber letztendlich sieht so ein Statblock aus bei den Monstern. Da kann man auch sich recht zügig in so ein Monster einlesen, auch während der Spielabend stattfindet und man irgendwie zufällig in den Ruinen ein Skelett sieht oder eben auch ein Irrlicht in den Sümpfen.
Wir haben jetzt ja alle uns einmal durchgelesen oder mehrfach auch schon bei der Arbeit. Was ist denn dein Lieblingsmonster, Daniel? Oder? Da sagen wir deine 2 Lieblingsmonster.
Ja, okay. Also erstmal müssen wir vielleicht nochmal etwas ausholen, was für Monster denn wir so haben. Also was für so ein Kosmos wir hier haben an Monstern. Wir hatten ja schon eingangs gesagt, es sind klassische Fantasy-Monster, wie wir sie aus anderen Rollenspielen mit einem W20 kennen. Und da sind viele alte Bekannte dabei. Ne? Natürlich sind da auch Bekannte dabei, die ich sehr, sehr schätze und die mir natürlich auch als Spielleiter immer gerne so von der Hand gehen und die ich auch gerne einsetze. Aber ich würde jetzt erstmal einen ganz klassischen nehmen, und zwar den Leichnam. Warum gefällt mir der Leichnam so gut? Ich glaube, was mir beim Leichnam am besten gefallen hat, war einfach die Tatsache, dass der Text, der Flufftext, so angenehm ist. Denn der beschreibt nämlich der Leichnam, wieso seine Umwandlung stattgefunden hat. Also am Schluss geben sie dir eine Schriftrolle und juwelenbesetztes Medaillon und deine Errungenschaften zu würdigen und so weiter und so weiter. Aber es ist eben ein Magier, der so ein bisschen, ja, wehmütig darauf blickt, dass er vielleicht sterben könnte und dann eben einen Weg gefunden hat, wie er seine Forschung fortsetzen kann, auch nach dem Leben. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Außerdem hat er einen wunderbaren Instinkt, nämlich Unleben.
Das ist ein guter Instinkt. Ich habe hier auch einen, auch recht düster, der Gargoyle. Auch ein klassisches Monster, was ich aus zwei Gründen mag. Zum einen sind die Spielzüge sehr schön. Die Spielzüge sind Altakire überraschend. Das ist immer gut, also sehr nützlich für den Spielleiter. Schwinge dich in die Luft und verschmelze mit dem Mauerwerk. Das sind alles Sachen, die man hervorragend einsetzen kann und wo ich mir direkt schon 15 Möglichkeiten ausdenken kann, wie ich das einsetzen werde. Gleichzeitig ist in dem Flufftext auch eine schöne Erklärung, warum eigentlich die Gargoyle überall zu finden sind. Und zwar wird erklärt, dass sie von Magiern gezüchtet wurden. Die Magier gibt's inzwischen nicht mehr. Deswegen haben sie auch gerade nichts mehr zu bewachen, sind aber sozusagen genetisch darauf programmiert, Schätze zu bewachen. Das heißt, sie ziehen aus und suchen sich Höhlen oder Hügel oder Ruinen, in denen Schätze sind und setzen sich dann dahin und bewachen die dann aus eigenem Antrieb. Das heißt, wenn ich weiß, wenn ich einen Gargoyle finde, weiß ich, aha, hier in der Nähe muss ein Schatz sein, sonst wäre der Gargoyle nicht hier. Also es ist andersrum gedreht. Ich muss nicht am Gargoyle vorbei, um einen Schatz zu kommen, sondern mir fällt auf, hier muss ein Schatz sein und jetzt lohnt es sich, den Gargoyle zu besiegen. Das fand ich sehr spannend.
Weil der Gargoyle da ist.
Genau.
Wie gesagt, so kleine Gags oder sagen wir mal so Easter Eggs könnte man vielleicht sagen, die gibt's irgendwie bei vielen von den Beschreibungen. Jetzt, wir dürfen ja nur zwei wählen. Ich hatte noch den Akolyten, hatte ich noch bei den Bewohnern des Reiches. Den fand ich auch sehr nett, weil er so schön lamentiert über seine Existenz. Ne, es kann ja schließlich nicht jeder der Hohepriester sein und die kotonischen Götter wollen ja bloß keinen dreckigen Fußboden haben. Das fand ich auch ziemlich cool, genauso wie der Händler, der 10 Fuß langen Stäbe anpreist und den Esel, der ein bisschen stur ist. Ja. Gerade bei den Bewohnern des Reiches waren ein paar richtig nette Sachen dabei zum Lesen.
Ich muss hinzufügen, dass beim Setzen wir noch reingeschrieben haben, im zweiten Satz des Händlers, 10 Fuß lange Stäbe, das sind ganze 3 Meter, Leute, um alle Seiten zufriedenzustellen hier. Ich habe noch einen frei und ich mache jetzt einen Trick, und zwar mag ich die Tritonen.
Damit hast du nicht ganz unrecht, du hast ein ganzes Volk sozusagen als Monster.
Genau, die stammen aus den gefräßigen Horden und sind eigentlich 4 Monster in einem. Triton-Spion, der Triton-Gezeitenrufer, der Kampfschwimmer und der Adlige. 4 verschiedene Ausprägungen desselben Monsters. Und wir erfahren in diesem Aufbau sehr, sehr viel in den Flufftexten über die Gesellschaft dieser unter Wasser lebenden Wesen. Also Meermänner könnte man sie vielleicht nennen. Und zwar sind sie eigentlich friedlich, aber sie werden aufgehetzt im Moment von den Gezeitenrufern, die eine eigenartige Priesterkaste sind, die verkünden, dass die Prophezeiung besagt, dass die Welt der Menschen im Salzwasser versinken wird und jetzt die Zeit des Meeres anfängt. Und das sorgt dafür, dass die Adligen plötzlich sich gezwungen sehen, kriegerisch zu werden und jetzt anfangen, Angriffszüge gegen die Menschen zu starten. Und das verändert das Blut der Adligen, sodass die Tritonen, die sie weitergeben, dass jetzt sozusagen aus dem Volk der Tritonen ein aggressives Volk wird, gerade im Moment. Das ist natürlich vielleicht schon eine Idee für eine ganze Kampagne, ob man da wieder für Frieden sorgen kann oder ob es schon zu spät ist. Das fand ich sehr, sehr spannend und Wassermonster finde ich immer gut.
Solche Kleinigkeiten sind oft versteckt in diesen Monsterbeschreibungen. Wie beim Djinn. Beim Djinn geht es immer darum, dass man weiß, wie man mit so einem Djinn umzugehen hat. Fand ich ganz cool gemacht.
Und dass die Lampe nicht dazu dient, den Djinn herbeizurufen, sondern um Licht zu machen, weil man die Inschriften lesen muss.
Genau, ja, das stimmt, ja. Ja, so funktionieren die Monster. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, als Spielleiter eigene Monster zu erschaffen. Und das funktioniert anhand eines interessanten kleinen Fragebogens.
Wenn ich mir vorstelle, ich möchte ein Monster reinbringen, was nicht im Monsterhandbuch steht.
Oder du möchtest zum Beispiel eins konvertieren aus einem der Abenteuer, die du mal gespielt hast und gern nochmal präsentieren möchtest.
Genau, dann muss ich mich gar nicht groß damit aufhalten oder den Kopf zerbrechen, wie das jetzt mit diesen Regeln funktioniert. Denn es gibt einen Fragebogen, den ich einfach durchgehe und beantworte und der mir sagt, wie ich das Monster dann zu bauen habe, dass es in Dungeon World funktioniert. Hast du zufällig eins im Kopf, das wir mal bauen sollen?
Ja, tatsächlich fehlt ein ganz klassisches Monster, der Gedankenschinder fehlt. Weil das vermutlich ein Trademark hat.
Ziemlich sicher hat er ein Trademark und darf nie. Ich dachte, wahrscheinlich gibt es den auch gar nicht.
Vermutlich. Finde ich reichlich absurd, aber gut. Wer den Gedankenschänder nicht kennt, stellt euch eine humanoide Gestalt vor mit einem tentakelbesetzten Kopf, der über ziemlich große Macht verfügt. Aber wir können ja mal gucken, wie man so ein Monster erschafft.
Okay, dann schreib mit. Ich stelle dir die Fragen, du beantwortest sie und wir bauen uns den Dungeon World Schinder. Die erste Frage ist, welche Taten kennt man von ihm?
Okay, bei den Gedankenschindern kennt man ja vor allen Dingen, dass sie im Unterreich leben und Intrigen spinnen und Gedanken lesen können.
Ja, das heißt, das ist so unser erster Spielzug, unser erster Monsterspielzug. Zum Beispiel wäre der Spielzug Lese Gedanken. Den schreiben wir auf, das können wir tun mit dem Gedankenschinder. Dann gehen wir weiter. Wir können nachher noch mehr Spielzüge bauen, aber erstmal der wichtigste. Deshalb gehen wir weiter. Seinen Instinkt brauchen wir jetzt. Um den Instinkt zu finden, fragen wir, was will es, das anderen Probleme verursacht?
Es will natürlich die Gehirne aussaugen.
Ah, die beabsichtigte Handlung ist es Instinkt Gehirne aussaugen. Sehr schön, haben wir das. Jetzt die Frage, wie jagt oder kämpft es normalerweise? In großen Gruppen, in kleinen Gruppen oder für sich alleine?
Ich glaube, das waren relative Einzelgänger, aber die leben dann in so einer Konklave um so ein Riesengehirn drumherum. Aber ich glaube, das sind Einzelgänger.
Ist unser Gedankenschinder. Wenn es Einzelgänger sind, dann schreiben wir natürlich Eigenschaft Einzelgänger auf. Außerdem macht er dann 1W10 Schaden und er beginnt mit 12 Trefferpunkten. Geht davon aus, Einzelgängermonster sind immer stärker und fieser als Monster, die in großen Gruppen leben, weil die haben es einfach nicht nötig, in großen Gruppen zu leben.
Das klingt auch recht realistisch. Also so ein Gedankenschinder ist ziemlich gefährlich.
Dann die Frage, wie groß ist er denn?
Er ist menschengroß.
Menschengroß, gut. Dann hat er die Reichweite kurz, wie bewaffnete Menschen eben auch. Menschengroß schreibt er nichts auf, denn da sparen wir uns die Eigenschaft, weil die meisten sind menschengroß.
Natürlich.
Seine wichtigste Verteidigung, Kleidung oder Fleisch, Leder oder zähe Haut, Kettengeflecht, Schuppen, Platten, Knochen oder magischer Schutz, was hat er?
Es ist eigentlich haben die ja so einen magischen Schutz, ne? Die haben ja so Psi-Kräfte, mit denen die sich schützen.
Ja, das stimmt, aber das wird aber permanenter magischer Schutz, wenn die irgendwie, das ist das Höchste, das müssen schon zaubern, ne?
Genau, das ist schon ein bisschen gefährlich. Nee, dann sind die ja eigentlich recht schwach. Also ich würde sagen, dass die im Grunde eine Kleidung und Fleisch haben.
Wir könnten ihnen vielleicht einen Rüstungspunkt für ihre gummiartige Haut geben, die vielleicht besonders fies ist.
Könnte man machen. Geben wir dem mal eine zähe Haut.
Gut, dann hat er einen Rüstungspunkt. Genau. Und jetzt, wofür ist der bekannt? Hier kannst du jetzt mehrere Sachen wählen. Alles Zutreffende. Unbeugsame Stärke.
Nee, definitiv nicht.
Geschickter Angriff. Ein guter Angreifer.
Eigentlich auch nicht.
Ein guter Verteidiger?
Auch nicht. Die sind ja wirklich nur intellektuell aktiv.
Ja, dann geschickte Hiebe eher auch nicht.
Ja.
Zum Beispiel, ganz kurz, Hiebe gäbe Rüstungsdurchdringung, Verteidigung gäbe höhere Rüstung, Stärke gäbe mehr Schaden und so weiter. Sind sie unheimlich ausdauernd?
Nee, auch nicht. Sie sind auch eher schwächlich.
Ja, Täuschung und List.
Ja, definitiv. Das ist es, ja.
Dann steht hier, kriegen sie die Eigenschaft heimlich.
Ja.
Die Eigenschaft heimlich besagt, ich lese es kurz vor, es kann sich verbergen und greift bevorzugt überraschend an. Das wissen wir also jetzt auch über das Monster. Und wir schreiben ein Spielzug über seine schmutzigen Tricks.
Ja, ich verstehe. Weißt du, Intrigen spinnen, wäre das zum Beispiel?
Ja, der Spielzug wäre bei Spinne eine Intrige.
Ja, genau. Immer der Imperativ, ne?
Genau, das war das Spiel. Das könnte ich machen. Oder ich könnte geschickter sein und sagen, offenbare eine Intrige, die bereits Früchte trägt.
Ah, noch besser.
Könnte ich auch machen.
Dann wird die Übermacht der Kreatur ja noch deutlicher. Ja.
Genau. Als Spieler kann ich das tun. Ich kann sagen, ja, ihr dachtet natürlich, ich werde eingedrungen, aber das ist Teil meines bösen Plans. Und je nachdem, wie ich die formuliere natürlich, kann ich dem Monster auch mehr Macht geben oder weniger Macht. Ich glaube, der Endzeitdrache hat so oder handle mit absoluter Voraussicht. Ja.
Ja, das ist dann die Allmacht, die der Drache hat, ja.
Der Goblin-Implodeur ist zum Beispiel dann weniger gefährlich. hat er eine nützliche Anpassung an irgendetwas? Flügel oder amphibische Lebensweise, irgendetwas?
Ja, Dunkelsicht, ne? Also der lebt im Unterreich, also in der hat er Dunkelsicht, würde ich sagen. Dann
Dunkelsicht schreiben wir bei Besonderheiten dazu. Dann besitzt er die Gunst der Götter.
Also eigentlich, ich hätte es jetzt als Abscheulichkeit eher angesehen. Ja. Vielleicht der dunkelsten Götter, der Götter der Tiefen vielleicht. Aber eigentlich nicht.
Dann haben wir letzte Frage. Ist er bekannt für Zauber und Magie?
Ja, das würde ich dann schon sagen.
Dann kommt die Eigenschaft magisch dazu und wir schreiben einen weiteren Spielzug über seine magischen Fähigkeiten. Gedankenlesen haben wir schon. Das heißt, was für magische Fähigkeiten hat er denn noch?
Ja, der könnte auf jeden Fall noch die Leute natürlich kontrollieren, ne? Also
Gedankenkontrolle.
Gedankenkontrolle oder psionische Kontrolle oder sowas, ne? Das sowas in diese Richtung.
Als Spielzug hieß das natürlich dann, kontrolliere ihre Gedanken.
Oder spiele sie wie Puppen.
Auch gut, ja. Das wäre ein weiterer Spielzug. Also wir sehen schon, das Monster wächst allmählich.
Wie geht's dann weiter? Also was kommt dann, wie es angreift oder wie es sich verteidigt oder wie geht's weiter?
Genau das kommt dann. Der Angriff kommt, vielleicht kürzen wir es hier so ein ganz klein bisschen ab. Auch hier haben wir jetzt wieder eine Liste an Fragen. Wir haben jetzt beide vorliegen, wir müssen die jetzt nicht alle vorlesen. Ihr müsst ja auch noch ein bisschen was von haben, wenn ihr das Buch dann vor euch habt.
Genau. Außerdem dreht sich dieser Fragebogen jetzt hier sehr viel um die Bewaffnung des Monsters und der Gedankenschinder ist ja gar nicht so sehr bewaffnet. Also, das heißt also, der hat keine so riesige Anzahl an todbringenden Schwertern und Dolchen.
Ich würde zum Beispiel sagen, seine Bewaffnung ist klein und schwach. Reduziere seinen Schadenswurf um eine Kategorie.
Genau.
Und macht also keinen W10-Schaden, sondern nur noch W8. Aber er greift für gewöhnlich aus der Entfernung an mit Pfeilen, Zaubern oder anderen Projektilen.
Das heißt also, wir hatten ja vorher, dass die Reichweite kurz war und jetzt könnte man durchaus auch auf Fern gehen.
Nah oder Fern, genau, die Fernkampfreichweiten kämen dazu. Das hieß zum Beispiel auch, seinen Schadenswürfel W8 könne er jetzt auch im Fernkampf einsetzen. Wir gehen davon aus, er hat irgendwelche Zauber, die auch Schaden verursachen. Als nächstes kommen sozusagen noch die allgemeinen Fragen. Die gehen wir mal durch, weil die sind etwas interessanter, zumindest für den Gedankenschinder. Es sind nicht die von ihm geschlagenen Wunden, die es gefährlich machen. Das stimmt wahrscheinlich.
Das stimmt. Außer er saugt gerade das Gehirn aus. Also,
ja, aber dazu müsste er dich wahrscheinlich erstmal besiegt haben, in einer Art und Weise.
Ja, dann müsste dich zumindest oder in eine Situation gebracht haben, dass du eben zu ihm kommst. Aber er ist eher verschlagen.
Das ist
der Punkt.
Das wird auch seine Eigenschaft, die besagt, er ist jenseits des Kampfes eigentlich gefährlicher als im Kampf. Und der Schadenswürfel wird erneut reduziert.
Das heißt, wir sind bei einem W6.
Aber er bekommt einen weiteren Spielzug darüber, was ihn so gefährlich macht.
Und jetzt würde ich Hirn aussaugen. Ne, sauge das Hirn aus.
Ja, das ist gut.
Oder trinke ihre Gedanken, ist aber etwas prosaischer.
Trinke ihren süßen Kopfsaft. Ja, da schreiben wir auch auf. Also wir haben schon eine ganze Reihe gefährlicher Spielzüge, aber seinen Schaden sinkt er. Lebt er in großen Gruppen, die ihm zur Hilfe eilen?
Ah, okay. Hier könnte man dann tatsächlich sagen, dass sie meistens in so einer Enklave leben. Also sie sind an sich Einzelgänger, aber die leben in so einer Enklave. Also das heißt also, vielleicht sind die dann doch ein bisschen organisierter.
Genau, das käme dazu. Und wir können noch ein Spiel zuschreiben, wie er die anderen zur Hilfe ruft.
Da kommen wir dann auch weiter zu dem Problem, dass so ein Gedankenschinder eben mit Hilfe seiner Gedankenkontrolle eben die Sklaven um sich scharen kann. Ne? Das heißt also, rufe die Sklaven.
Gut, ja. Dann die Frage, ist er so intelligent wie ein Mensch?
Er ist wesentlich intelligenter.
Das ist auch eine Eigenschaft. Und die besagt dann eben, dass dieses Monster durchaus zu höheren Plänen in der Lage ist, was stimmt. Es verteidigt sich nicht aktiv mit einem Schild oder sowas.
Nein, das tut es
nicht. Aber vielleicht sammelt es Dinge, die Menschen als wertvoll betrachten. Gold, Edelstein oder Geheimnisse.
Oh, Geheimnisse natürlich. Das ist sehr gut.
Ähnliche Fragen kommen dann noch weiter. Ich würde sagen, außerdem ist seine Erscheinung verstörend, schrecklich oder furchtbar.
Oh ja.
Es ist furchterregend. Und eine Besonderheit bekommen wir dann, schreiben wir auch, warum es so schrecklich ist.
Sowas wie seine Augen blicken tief in deine Seele oder ja, sowas?
Oder blasphemische Tentakel oder solche Sachen.
Alles klar, okay, gut, alles klar.
Ist die Frage, eine letzte Frage, die mich interessieren würde, sind die Gedankenschinder älter als Menschen, Elfen und Zwerge? Also uralt?
Ja, das passt eigentlich ganz gut. Vielleicht waren die schon vorher da und haben mit ihren Gedanken die Welt erstmal erschaffen.
Dann bekommen sie nämlich wieder einen höheren Schadenswürfel.
Oh, sehr gut. Dann sind wir wieder bei W8.
Die Sachen, die wir jetzt zusammengestellt haben, zum Beispiel uralt oder magisch oder so, hat später auch Einflüsse darauf, was für Schätze wir bei diesem Monster finden können, wenn wir es denn besiegt haben.
Ausgezeichnet. Aber wo du gerade Schätze sagst, da lohnt es sich vielleicht beim nächsten Mal reinzuschauen, wenn wir uns mit Schätzen und magischen Gegenständen beschäftigen.
Ja, unser Gedankenschinder ist fertig. Wir mussten keine Regeln wälzen, sondern nur einen Fragebogen ausfüllen. Wir haben ihn jetzt zu Papier gebracht. Natürlich kann ich jetzt noch hier und da 2 Punkte drauf oder runterziehen, wie ich das gerne möchte.
Letztendlich erkennt man den Gedankenschinder wieder, würde ich sagen.
Man erkennt ihn wieder und wir wissen ja, haben auch eine sehr gute Ahnung davon, wie wir ihn eigentlich jetzt im Spiel einzusetzen haben, was wir tun müssen.
Ja, finde ich ganz gut. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns durch die Schatzkammern wühlen und gucken, was für Gegenstände man so erbeuten kann. Denn da waren nämlich auch ein paar ziemlich gute Sachen dabei. Und ich glaube, es war mit eines der schwerst zu übersetzenden Kapitel, weil da so viele Anspielungen drauf sind auf andere Sachen.
Die magischen Gegenstände waren eine Herausforderung für sich.
Und was daran so herausfordernd war, hören wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, noch könnt ihr Dungeon World vorbestellen und wir würden uns freuen, wenn wir das Spiel auf Deutsch gedruckt rausbringen können.
Das würde uns sehr freuen, also schaut mal nach, erzählt's weiter und hört beim nächsten Mal wieder rein.
Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Die Musik für diesen Podcast stammt aus dem Free Music Archive und stammt von dem Künstler Salmo. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Französisch, denn der Titel ist auch Französisch. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle weiteren Worte, die folgen werden. Es hat den Titel Introduction à la chute de la tête du roi. Ja. Vielen Dank. Das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz und kann auf dem Link unter dem Podcast angehört werden. Gutes Intro, schwieriger Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.